Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge Schalke Podcast, Folge 118. Nach den Ostertagen, an denen Königsblau ja auch im Einsatz war, einen Punkt geholt hat zu Hause gegen den KSC, der sich irgendwie nicht so richtig wie ein Schritt nach vorne anfühlt, aber vielleicht unterm Strich am Ende nochmal wichtig werden könnte, in Anführungsstrichen. Darüber und auch über ein paar mehr Themen möchte ich heute nicht alleine reden, sondern ich habe mir wieder jemanden eingeladen, den ich vorweg erstmal frage, wie es ihm geht und wie er die Ostertage verbracht hat. Hallo und Glück auf, Norbert Neubaum.
Hallo und Glück auf, Tim. Ja, danke der Nachfrage. Osterfeiertage, alles gut. Mir geht's auch gut. Ostern, wenn Schalke spielt, für uns natürlich dann auch Arbeitstage. Hochinteressant, weil wir auch ein sehr spannendes Spiel gegen den KSC hatten, über das wir sicherlich gleich noch reden werden.
Ja, genau. 0:0 zu Hause. Ein Punkt, der sich für Schalke irgendwie ein bisschen zu wenig anfühlt, weil man den mit 3 Punkten wieder einen großen Schritt zumindest tabellarisch gesehen gemacht hätte. Punktetechnisch vom Abstand her wäre es immer noch sehr eng gewesen, aber man wäre, glaube ich, auf Platz 12 hätte man landen können. Ja, im Endeffekt kann man ja eigentlich, ja, Geschichte des Spiels kannst du ja, du warst, glaube ich, da, eben einmal kurz quasi nochmal aus deiner Sicht wiedergeben.
Ja, die ist ja im Grunde schnell und auch relativ simpel erzählt. Erste Halbzeit ging klar an Schalke. 3-4 richtig gute Torchancen gehabt. Der KSC hatte eine dicke, als Thomas Ovejan auf der Linie klärt. Und Schalke hatte durch Ovejan 2 richtig gute Chancen. Einmal Pech, als er das Ding unter die Latte knallt, aber Karaman vorher im Abseits stand, dann scheitert Ovejan einmal am glänzend reagierenden Karlsruher Torwart Reves. Karaman hatte noch eine richtig gute Chance, Keke Topp, ein Kopfball knapp neben das Tor, also da war deutlich mehr drin in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit dann so ein Spielverlauf, den wir schon oft gesehen haben, dass Schalke in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit noch einigermaßen mithält, aber dann merkst du, Stück für Stück bekommt der Gegner, der dann mutiger wird, der entschlossener wird, der merkt, hier ist was zu holen, der bekommt immer mehr Spielanteile, kommt dem Schalker Tor immer näher, bekommt daher zwangsläufig auch mehr Chancen. Marius Müller rettet 2-mal hervorragend, hält dann im Grunde den Punkt fest, über den du am Schluss froh sein musst, obwohl es dann ja kurz vor Schluss nochmal diese Elfmeterszene gab, die ja heftigst auf Schalker Seite diskutiert wurde, als der Schiedsrichter trotz oder gerade wegen seines Videostudiums dann doch nicht auf Elfmeter für Schalke entschied.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Szene, über die wir gleich uns noch etwas genauer austauschen können. Ich würde vorab einfach nochmal einhaken. Also klar, erste Halbzeit auch, habe ich auch deutliche Chancenüberschuss für Schalke in dem Sinne gesehen. Dann auch ein bisschen das Pech, dass quasi Karaman dann vor dem Tor von Ovejan, der Ball war ja hinter der Linie, im Abseits minimal steht. Ich glaube, das hätte quasi ein kleiner Dosenöffner fürs Spiel sein können. Danach die Riesenchance für Thomas Ovejan an einem sehr, sehr gut reagierenden Dreves, wo ich auch sage, ich meine, er versucht ihn in die Ecke zu legen. Klar, es wäre, da fehlt dann, also mein Bauchgefühl sagt mir, es fehlt so ein bisschen dieses Quäntchen Glück dann, dass der reingeht, dass er den, dass Dreves den entweder nicht hält, dass er ihn vielleicht doch noch ein bisschen genauer in die Ecke schiebt. Aber gut, es passiert halt, das kannst du nichts gegen machen. Zweite Halbzeit für mich, ich schiebe jetzt mal was vorweg. Ab der 60. so ungefähr, wie eigentlich des Häufigeren schon in dieser Saison, so ein kleiner Leistungsabfall. Wie kannst du dir das erklären? Also hängt das mit dem Wechsel zusammen? Hängt das generell mit dem damit zusammen, dass die Mannschaft platt ist? Wo siehst du da oder was sind für dich die Gründe dafür?
Also ich glaube nicht, dass es den einen Grund gibt. Ich glaube schon, dass tatsächlich immer noch auch körperliche Defizite da sind, dass der eine oder andere dann wirklich platt ist. Und deswegen wechselt Gerrards ja auch nach einer Stunde schon 3-mal aus. Ich glaube, er hat nach einer Stunde gewechselt. Top raus, Gabadai raus und Bruna raus. Für alle 3 Auswechslungen habe ich Verständnis. Keke Top war platt, sichtlich. Bruna war, glaube ich, platt und angeschlagen. Und Gabadai ist nicht so richtig ins Spiel gekommen. Also da kann ich schon verstehen, dass er die 3 rausgenommen hat. Dass dann die Leute, die reinkommen, dass die nicht unbedingt für die Effekte sorgen, die er sich vorstellt. Das ist natürlich dann immer das Risiko, dass du bei solchen Wechseln dann gehst. Am Sonntag sind sie zumindest dann auch nicht besser geworden. Ich glaube aber auch, dass es möglicherweise dann irgendwo auch eine Sache ist, die sich in den Köpfen abspielt. Der Christian Eichner hat das, glaube ich, ganz gut erklärt, der Trainer von Karlsruhe. Der hat gesagt, möglicherweise ist den Schalker Spielern dann so nach einer Stunde auch ihre eigene Situation bewusst geworden, in der sie gerade stecken. Das heißt, du spielst eine richtig gute erste Halbzeit, musst eigentlich führen und merkst auf einmal, wir sind jetzt gerade in, das Ganze kippt jetzt gerade und wir drohen jetzt gerade sogar, dass aus drei Punkten, die wir uns in der ersten Halbzeit eigentlich schon, wo wir eigentlich schon was hätten holen können, da droht jetzt auf einmal überhaupt keiner zu werden, wenn wir so weitermachen. Und dann kommt alles zusammen. Da kommen die Beine, dann kommt der Kopf. Und dann wird es natürlich unheimlich schwierig, gegen eine starke Zweitligamannschaft wie den KSC dann wieder den Schalter umzulegen. Wir haben es ja gegen Paderborn im Grunde ähnlich erlebt. Zwei Toren Unterschied schon geführt. Und dann ist das ja auch gekippt innerhalb schneller Zeit. Und du denkst vielleicht auch an so ein Spiel dann wieder, dass du sagst, Mensch, vor zwei Wochen haben wir im Grunde das Gleiche erlebt und haben auf einmal drei Gegentore waren es ja sogar kassiert. Insofern spielt da, glaube ich, jetzt eine ganze Menge eine Rolle, inklusive der Situation, in der sie eben auch stecken. Aber ursächlich, und da bin ich glaube, du denkst dann ähnlich, es ist auch eine Sache der körperlichen Fitness.
Ja, ich würde es auf jeden Fall, denke ich, auch mit als Grund anführen, dass da bestimmt auch körperliche Mangel zu sehen sind. Ich meine, man hat es bei Keke Top gesehen, der wirkte sehr platt auf mich nach 60 Minuten. Brunner war, er wirkte auch ein bisschen angeschlagen, aber auch nicht so, als hätte er jetzt noch die Riesenkörner im Tank. Und bei Yusuf hast du es ja schon gesagt, er kam irgendwie so überhaupt nicht ins Spiel, wobei ich da auch sagen würde, er hat ja Darko Cioli noch für ihn gebracht, der wirkte für mich, also er kam für mich auch nicht so richtig im Spiel an. Da vielleicht noch die Frage an dich, warum glaubst du, dass man da eher auf einen Chulinov beispielsweise gegangen ist oder auch einen Lasmer gebracht hat statt einem Top und nicht einen Asan Ouedraogo beispielsweise? Glaubst du, er ist noch nicht hundertprozentig fit wieder, dass er nicht die vollen, also dass er nur eine Viertelstunde gespielt hat statt 30 Minuten, oder wo siehst du da die Gründe?
Also ich unterstelle Karel Gerards mal, dass wenn er der Meinung wäre, dass Asan Ouedraogo der Mannschaft eine halbe Stunde vor Schluss schon weiterhelfen könnte, dass er ihn dann auch bringen würde. Aber da muss ich dann halt dem Trainer vertrauen, der sagt, der ist noch nicht so weit und dass er da das richtige Gespür dafür hat, wann er Ouedraogo bringt. Natürlich, ich bin ein Fan von einem Fußballer wie Asan Ouedraogo. Ich sehe den gerne spielen, weil er schon einen Unterschied irgendwo ausmachen kann. Aber dafür ist Karel Gerards Trainer. Das muss er einschätzen. Er sieht die Jungs die ganze Woche im Training. Ich sehe die vielleicht ein- oder zweimal in einer Woche und wenn ich sie im Training sehe, dann würde ich sofort sagen, ja, Ouedraogo muss doch spielen. Und zwar von Anfang an 90 Minuten oder 95 Minuten. Aber der Trainer kennt natürlich die Werte, der weiß, was die Jungs im Moment drauf haben und dann wird er schon seine Gründe gehabt haben. Aber ich stimme dir natürlich zu, dass im Nachhinein ein Darko Cholinov relativ wenig dann auch bewegt hat und seine auffälligste Szene eigentlich hatte, als er den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eigentlich hätte Elfmeter für Schalke geben müssen.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich fand ihn, wenn ich jetzt mal Brian Lassmer daneben stelle, noch war es okay. Brian Lassmer wirkte für mich sehr, sehr unglücklich. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es seine erste Szene am Ball war oder die zweite, als er den Ball ins Aus gepasst hat. Ich habe im ersten Moment ihm noch freundlich unterstellt, weil er ja auch ein Spieler am Boden lag, dass er es aufgrund dessen gemacht hat, aber dadurch, dass der KSC danach munter weitergespielt hat, wirkte es für mich eher so, als wäre das ein verunglückter Pass gewesen. Und generell wirkte er für mich, wie gesagt, sehr, sehr unglücklich. Viele Dribblings, die irgendwie so ins Nichts gegangen sind oder wo er den Ball dann relativ leichtfertig verloren hat. Aber das ist ja im Endeffekt, das kennt man, ja, ich will nicht sagen, das kennt man nicht anders. Er hat ja seine Momente auch teilweise, aber es ist schon bei ihm ein wenig auffälliger, dass er da so seine Problemchen mit hat, wenn er in Dribblings gehen muss.
Ja, Brian Lassmer ist natürlich ein sehr polarisierender Spieler. Ich kenne ja die Meinungen der Fans, die sich halt wünschen, dass seine technischen Fähigkeiten irgendwann auch mal mit seiner mit seiner Schnelligkeit korrespondieren. Das ist möglicherweise dann doch ein etwas schwieriges Unterfangen. Wir erinnern uns ja alle noch an den Satz von Thomas Reis direkt in der Vorbereitung, der ja sinngemäß gesagt hat, der Brian Lassme kann ganz großer werden, wenn wir ihm die Lederallergie noch abgewöhnen. Übrigens ein Satz, der in der Schalker Chefetage sehr, sehr, sehr schlecht ankam. Also da hätte man sich etwas mehr Diplomatie von Thomas Reis gewünscht in der Beurteilung eines Neuzugangs. Aber unterm Strich hat sich ja im Grunde nicht viel geändert. Brian Lassme kann viel bewegen, wenn er spielt. Er ist schon einer, der für Unruhe in der gegnerischen Abwehr sorgen kann. Aber er hat natürlich auch Tage wie am Sonntag, wo er dann schon im Grunde wie ein Fremdkörper wirkt, weil ihm eben, wie du sagst, Bälle verspringen, weil er relativ einfache Bälle dann ins Aus passt, warum jetzt auch immer. Also das am Sonntag war sicherlich jetzt nicht sein bester Tag.
Für wen ich will nicht sagen, eine Lanze brechen würde, aber wem ich zumindest im Vergleich zum Spiel davor eine kleine Leistungssteigerung diagnostizieren würde, ist Henning. Ich fand ihn ein bisschen besser als in Berlin. Ich will nicht sagen, dass er ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Davon war dann doch noch auch schon weit weg, aber es war zumindest, ich würde sagen, so okay, so ungefähr, wenn ich es jetzt in Schulnoten bewerten würde, wäre es wahrscheinlich irgendwo so bei 3, so befriedigend halt.
Ja, hat ja vor allem kurz vor Schluss dann auch nochmal einen gefährlichen Distanzschuss aufs Karlsruher Tor losgelassen, der knapp drüber ging. Viele haben ja dann auch schon wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als Matriciani eingewechselt wurde für Brunner und dachten, jetzt geht's bergab, aber dann dazu kam es dann ja nicht, hat ja die Seite dann relativ stabil noch dicht gehalten. Stichwort Berlin, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass er da mit Fabian Reese einen Spieler gegen sich hatte, der sich aber auch sowas von gut entwickelt hat, wenn ich den hier mit seiner Schalker Zeit vergleiche. Das ist ja sicherlich einer der besten Offensivspieler in der zweiten Liga und da hat ja nicht nur Matriciani seine Probleme mit. Also ich will jetzt mal so ein bisschen die schützende Hand über Henning Matriciani halten. Und allemal ist der Trainer dann ja offenbar davon überzeugt gewesen, dass ein fitter Matriciani der Mannschaft in dem Moment weiterhilft als ein Cedric Brunner, bei dem die Kräfte dann spürbar nachgelassen haben.
Wobei ich ihn auch im Verhältnis zum, ich glaube Magdeburg war das letzte Spiel, wo er gespielt hat, ihm würde ich sogar eine relativ gute Leistung diagnostizieren. Ich habe nachgeschaut oder ich habe es gelesen. Er hat irgendwie knapp über 83% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also er hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er halt auch die rechte Seite, er hat ein, zwei Mal, fand ich, ein bisschen unglücklich ausgesehen, hat ein, zwei Mal auch wieder ganz gut halt veräppeln lassen oder den Gegner quasi gut an sich vorbeikommen lassen, aber mit 83% gewonnener Zweikämpfe als Rechtsverteidiger kann man, glaube ich, durchaus zufrieden sein, gerade wenn man im Hinterkopf hat, dass er ja wahrscheinlich sich auch Gedanken gemacht hat über seinen letzten Auftritt, der nun mal in Magdeburg war, wo er ja ziemlich desolat eigentlich aussah.
Naja, die ganze Saison ist ja nicht die Saison von Cedric Brunner, wenn wir ganz ehrlich sind. Er hat am Sonntag ja sogar auch mal sich den einen oder anderen Offensivvorstoß zugetraut, hat die Flanke auf Keke Top geschlagen bei dem Kopfball, der dann knapp daneben ging. Ja, Cedric Brunner kann ja auch was. Ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwann mal vom Himmel gefallen ist und dann hat man ihn da hinten rechts hingestellt und gesagt, so, jetzt mach mal. Der hat ja auch auf Schalke schon gute Spiele gezeigt. Er war ja in der Erstligasaison, finde ich, auch einer der stabileren Kräfte und so gerade sein Leistungsabfall in dieser Saison, der ist mir schon ein ziemliches Rätsel. Am Sonntag hat er jetzt nochmal wieder gezeigt, dass er es kann und ich hoffe mal, dass er sich jetzt auf dem Niveau auch wieder einigermaßen stabilisiert, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist. Brandon Soppi wird, das kann ich schon mal verraten, der wird auch am Sonntag in Hannover aller Voraussicht nach nicht spielen und dann wird man wieder mal abwarten müssen. Da guckt man ja im Grunde von Woche zu Woche. Also Sonntag wird dann auch kein Thema sein, nach allem, was ich höre. Dann wird Cedric Brunner wieder gefragt sein und das ist dann natürlich eine Position, wo auch der Gegner weiß, da ist Schalke anfällig und lass uns mal versuchen, wie Hertha BSC, wir schlagen einfach jeden Ball auf unsere linke Seite und dann wird da schon irgendwie die Post abgehen. Insofern ganz wichtig, dass Cedric Brunner einigermaßen wieder zu seiner Normalform findet.
Ja, auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, im letzten Jahr hat das ja auch eigentlich gezeigt, dass das kann. Ich fand, er war einer der besten Schalker in der letzten Saison und dieses Jahr steckt er halt so ein bisschen in so einem Formtief drin. Lass mich noch, bevor wir gleich wahrscheinlich auf die Szene des Spiels zu sprechen kommen, noch eine Frage vorab an dich schießen. Es gab ja ein paar Kopfballsituationen in der ersten Halbzeit gerade. Ich erinnere mich an Terodde mit einer, Top hatte eine. Ich glaube, Karaman hatte auch noch eine Kopfballszene. Die waren aber irgendwie alle nicht so wirklich zwingend. Also die Kopfbälle, die dann dabei resultiert sind, viele gingen, glaube ich, drüber oder relativ weit vorbei. Meinst du, Schalke hat zu wenig aus diesen Kopfbällen gemacht? Also ich will jetzt gar nicht erst auf den Kopfball an sich reduzieren, aber die Bälle waren halt prädestiniert dafür, sie mit dem Kopf zu nehmen. Oder meinst du, sie konnten es auch nicht besser verarbeiten in der Situation?
Wir können Klaus Fischer anrufen und der wird dir sagen, die müssen alle ans Kopfball pennen. Ja, kennst du noch einen Kopfballpendel?
Ja.
Ja? Das sind die dann von oben runterhängen. Die hast du früher auf jedem Sportplatz gefunden, auch auf Amateurplätzen. Das war im Grunde Standard beim Training. So. Ich würde es aber jetzt am Sonntag, glaube ich, nicht drauf zurückführen. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise an den Kopfball von Keke Topp erinnere, ich glaube, der war jetzt auch relativ schwierig zu kontrollieren und aufs Tor zu bringen. Wer hatte noch? Simon Terodde hatte, glaube ich,
der auch. War aber auch
im Kopf. Ich glaube, das waren jetzt keine so ganz glasklaren Dinge, dass du sagst, den muss ein Stürmer machen. Also klar hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, aber da würde ich sie jetzt noch einigermaßen in Schutz nehmen. Genau wie, weil du die Szene von Thomas Ovejan ansprichst, als Andreas scheitert, kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen cleverer lösen. Aber Ovejan ist nun mal kein Mittelstürmer. Der war wahrscheinlich selber völlig überrascht, dass er da auf einmal in den Ball reinspringen konnte und dann auf einmal frei vorm Torwart stand. Also alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber Kopfballpendel konnte trotzdem nicht schaden.
Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch mal an dem ein oder anderen Kopfballpendel gestanden habe und das üben durfte. Aber wahrscheinlich schon. Also mir ist gerade der Kopfball von Terodde noch in Erinnerung geblieben, weil er schon sehr, also der Ball war sehr, sehr lang und er hat ihn quasi im Zurückfallen noch versuchen müssen, aufs Tor zu bringen. Also gerade für den würde ich auf jeden Fall auch sagen, also den muss man, glaube ich, nicht unbedingt Richtung Tor bringen. Also Richtung Tor vielleicht schon, aber nicht aufs Tor unbedingt bringen. Sollen wir über quasi die Szene des Spiels, die dann ja auch am meisten Tumulte im Nachhinein gesorgt hat, sprechen? Also ich habe gehört, im Schalker Kabinentrakt soll es danach ziemlich laut geworden sein. Gerade Simon Terodde soll da wohl ziemlich giftig gewesen sein. Keke Topp war, glaube ich, etwas diplomatischer, weil er, meine ich, gesagt hat, man hätte das Spiel auch anderweitig entscheiden können, aber Simon Terodde hat, glaube ich, ziemlich geflucht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, Simon war außer sich, hat will der mich verarschen und glasklarer Elfmeter. Christian Eichner, Karlsruhes Trainer, hat das so ein bisschen augenzwinkernd zusammengefasst mit den Worten, es hätten im Kabinentrakt Diskussionen auf ganz hohem Niveau stattgefunden und da wären alle Altersklassen und alle Berufsgruppen dran beteiligt gewesen. Also ich nehme an, der meinte damit auch Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots, der in die Schiedsrichterkabine geeilt ist. Wahrscheinlich haben sich auch noch mehrere Ordner oder wie auch immer eingeschaltet. Also Schalke war entsetzt, dass es da keinen Elfmeter gab. Eichner hatte sogar auch ein bisschen Verständnis, hat aber auch gesagt, ich maß mir nicht an zu entscheiden, muss er da jetzt Elfmeter geben oder nicht. Also ich habe mir die Szene einmal nochmal angeguckt und dann habe ich aber auch gesagt, komm, nutzt eh nichts, weil ich habe in den letzten Jahren, seitdem uns ja diese Handspieldiskussion begleitet und sie wird uns ja offenbar, oder wir werden sie auch nicht los, habe ich jetzt schon so viele Elfmeter gesehen oder so viele Szenen gesehen, die immer unterschiedlich ausgelegt wurden, immer mit den unterschiedlichsten Begründungen und immer habe ich gedacht, naja, im Grunde stimmt's ja. Kann man so sehen, aber kann man auch anders sehen. Also ich glaube, Schalkes Proteste durchaus berechtigt. Ich glaube aber auch, Spekulation, ich glaube trotzdem, wenn Schalke den Elfmeter gegen sich gekriegt hätte, hätten sie auch protestiert. es ist halt, wir kommen bei dieser Handspieldiskussion nicht weiter. Wir drehen uns völlig im Kreis. Wir müssen jetzt natürlich auch jetzt eben drüber reden. Aber wir drehen uns im Kreis. Wir werden keine Lösung finden. Wir werden keine Wahrheit finden. Es ist im Grunde ein Elend. Ich weiß auch gar nicht, warum das alles so kompliziert geworden ist. Also wenn ich an die Zeit denke, als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, in 70er, 80er Jahren, oder nee, mein Gott, in 60er Jahren, schon Ende der 60er Jahre, meine Güte. Kannst du mal sehen. Da war das überhaupt kein Thema. Das war im Grunde alles relativ deutlich. Also da gab es diese elendlangen Diskussionen gar nicht. Aber wir haben sie jetzt nun. Jetzt war Schalke der Leidtragende. Was ich nicht finde, was Schalke machen sollte, ist jetzt sich da in irgendwelche Verschwörungstheorien hineinzubegeben. Vor allem sollten sie nicht daran glauben, sie können das machen. Marc Wilmots hat ja sowas angedeutet, die Schiedsrichter hätten jetzt was gegen Schalke. Das können sie machen, vielleicht um so eine kleine Wagenburg-Mentalität jetzt zu entwickeln, nach dem Motto, die wollen uns hier nicht haben, also jetzt erst recht. Aber sie sollten nicht daran glauben und ich glaube da auch nicht dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da bewusst gegen Schalke gepfiffen wird. Also wenn ich anfange daran zu glauben, dann kann ich im Grunde auch meinen Job an den Nagel hängen, weil dann macht das ja alles relativ wenig Sinn. Also da, ich glaube nicht, dass man bewusst da vor dem Videoschirm steht, sich die Szene anguckt und sagt, naja, es ist ja Schalke, also gebe ich jetzt den Elfmeter nicht. Also da fehlt mir dann doch der Glauben.
Ja, vor allen Dingen, ich finde, man hat es jetzt zumindest seitens des Schiedsrichterteams versucht, Transparenz zu machen, indem man halt zum Schiedsrichter gesagt hat, geh raus, schau es dir an, mach dir dein eigenes Urteil, da ist ein Handspiel, entscheid selber, ob das für dich strafbar ist oder nicht. Ich habe im ersten Moment tatsächlich auch gedacht, ich bin eher bei keinem Elfmeter, aber nicht auf dem Grund, weil ich nicht finde, dass es ein strafbares Handspiel ist, sondern weil ich im ersten Moment vermutet hatte, dass Karaman vielleicht den Verteidiger so ein bisschen ins Fallen gebracht hat. Ich habe es mir danach noch zwei, dreimal angeschaut. Ich bin dann eher rausgekommen, für mich wäre es eher ein strafbares Handspiel, also es hätte Elfmeter geben müssen, in meiner Ansicht im Nachhinein. Aber wie du schon sagst, das ist ein Thema, das ist leidig. Darüber können, glaube ich, fast alle Mannschaften in fast allen Ligen jedes Wochenende drüber sich aufregen oder streiten oder debattieren, weil es halt sehr, sehr schwammig geworden ist, die ganze Geschichte. Und ja, im Endeffekt kann man es auch so sehen, wie Keke Toppes gesehen hat. Es war für ihn ja auch, er hat ja auch eher gesagt, das ist für mich ein Elfmeter, aber das hat er ja auch gesagt, man hätte das Spiel auch vorher entscheiden müssen und ich glaube, das ist wahrscheinlich die diplomatischste Lösung an der ganzen Geschichte.
Eine bodenlose Entscheidung, hat Keke Topp gesagt zu dem Elfmeter. Die Vokabel bodenlos, die habe ich mir natürlich jetzt gemerkt, weil ist ja so ein bisschen Jugendsprache, ne? Bodenlos. Ja, es ist so, wie du sagst. Also ich könnte mir die Szene jetzt 100-mal noch angucken. Ich würde wahrscheinlich 50-mal sagen, ist Elfmeter und 50-mal würde ich sagen, kein Elfmeter und würde auch immer die abenteuerlichsten Begründungen finden, warum ist es einer und warum ist es keiner. Es ist völlig irre und auch die Begründung, die dann ja vom DFB kam, das muss man nicht alles mal auf der Zunge zergehen lassen, weil der Ball von oben kam und weil er die Orientierung verloren hat. Und ich höre dann immer mittendrin, höre ich ja eigentlich fast mittlerweile schon auf, zuzuhören oder weiterzulesen, weil ich sage dann, meine Güte, also es gibt offenbar keine klaren Maßstäbe mehr und insofern muss ich respektieren und akzeptieren, wenn der Schiedsrichter sich das dann schon nochmal anguckt, wenn er dann zu dem Entschluss kommt, es ist kein Elfmeter, dann ist das halt so. In dem Punkt jetzt schlecht, bitter für Schalke, kann aber auch andersrum laufen. Also irritierender hätte ich es gefunden, wenn er sich die Szene gar nicht mehr angeguckt hätte.
Ja, genau, das so, deswegen.
Dann hätte ich gesagt, nee, also dann muss er schon hingehen und muss sich das angucken. Aber in dem Moment, in dem er dann hingeht, muss ich dann auch, dazu ist er der Schiedsrichter, weil sonst können wir dann irgendwann mal eine Volksabstimmung machen oder ein TED. Kennst du noch TED?
Ja.
TED war mal so ein Abstimmungsgerät im Fernsehen, wo man dann immer Mehrheiten definieren konnte. So, dann stellst du ein Abstimmungsgerät hin und sagst so, wollte er Elfmeter oder wollte er keinen Elfmeter? Und das wäre dann aber auch nicht nicht Sinn der Sache. Also blöd gelaufen für Schalke, Aufregung berechtigt, nachvollziehbar, aber nicht jetzt darauf zurückziehen, sondern abhaken und weiter geht's.
Ja genau, im Endeffekt, wie du schon sagst, es bringt jetzt eh nichts mehr. Man hätte das Tor theoretisch auch anderweitig erzielen können. Klar ist das bitter, gerade weil man sich jetzt auch irgendwie zweimal so ein bisschen, in dem Paderborn-Spiel war ja eine ähnliche Szene, wo man natürlich sagen kann, ja klar, wenn du ein bisschen Glück hast oder so, kriegst du halt zweimal den Elfmeter, dann holst du vielleicht statt 2 Punkten 6, aber im Endeffekt ist das alles hetzte, wennste Fahrradkette, bringt halt nichts. Deswegen lass uns das dabei belassen und ein wenig abseits des Platzes schauen, denn da hat sich ja letzte Woche mal wieder was getan. Neben Gerard Asamoah, der ja seinen Job nach Saisonende los ist und der ja auch nicht, also den Job gibt es ja dann auch so in der Form nicht mehr, ist ja noch ein Job in dem Sinne gestrichen worden, in Anführungsstrichen gestrichen worden, weil die Position mit dem Namen gibt es so nicht mehr. Dafür gibt es aber jemanden in einer etwas leicht veränderten Position. Also fangen wir chronologisch an, Matthias Schober musste gehen. Der neue Mann heißt Raphael Tonello und im Vergleich zum Direktor der Knappenschmiede, der Matthias Schober war, ist er nur noch Leiter der Nachwuchsabteilung. Erstmal die Frage an dich, warst du überrascht, als man gehört hat, abseits des Trainings, dass Schober gehen muss, oder hattest du da so eine ähnliche Vorahnung wie bei Asamoah? Weil ich weiß, Frank und ich saßen letzte Woche hier und wir haben uns beide eigentlich angeguckt und gesagt, dass bei Asamoah war irgendwie absehbar. Der Schober, also die Schober-Entlassung kam für mich dann schon eher etwas überraschender.
Ja, also ich stimme euch zu, was Gerard Asamoah betrifft. Also das kam jetzt nicht aus heiterem Himmel, wenn wir ganz ehrlich sind. Matthias Schober war ich zugegeben schon überrascht. Aber im Nachhinein bin ich es jetzt eigentlich auch nicht mehr, weil wenn ein Vorstand wie Matthias Tillmann antritt mit der Maßgabe, dass alles auf den Prüfstand gestellt wird, dass es Entscheidungen auch geben wird, die wehtun, dann kann man eigentlich keine Position von vornherein ausschließen. Und das ist offensichtlich, wenn man mit der Arbeit von Matthias Schober nicht in dem Maße zufrieden ist oder war, dass man meint, diese Position ist unantastbar, dann darf man sich eigentlich gar nicht so groß darüber wundern, dass auch da Veränderungen stattfinden.
Definitiv. Ich würde mal nachhaken bei dir. Glaubst du, dass diese Streichung, ich setze das bewusst in Anführungsstriche, weil im Endeffekt glaube ich nicht, dass sein Nachfolger einen großartig anderen Job hat wie er. Vielleicht minimal, aber nicht großartig. Glaubst du, es hatte auch, also dass man es jetzt anders nennt, dass man das vielleicht auch ein bisschen anders definiert, glaubst du, es hat auch finanzielle Aspekte?
Davon gehe ich aus. Ich gehe mal davon aus, dass im Moment alles, was Schalke tut, dass das auch finanzielle Aspekte hat. Matthias Schober war, ich will mal ein bisschen ausholen, ne? Er war Direktor Knappenschmiede und auffällig im ganzen Schalke-Organigramm ist, dass es da tatsächlich sehr viele Position auf Direktorenebene gibt. Wir haben da schon mal vor ein paar Jahren mal eine größere Geschichte drüber gemacht, dass der Kumpel- und Malocher-Club mittlerweile zum Club der Direktoren geworden ist, weil die tatsächlich 10 oder 11 Leute haben, die sich Direktor nennen. Es gibt verschiedene Direktoren, es gibt Mediendirektor, Direktor Knappenschmiede, Sportdirektor, Direktor für Fanangelegenheiten ist, glaube ich,
technischer Direktor.
Ist, glaube ich, auch ein Direktor. Jetzt neu auch technischer Direktor. Also mir fallen nicht alle ein, aber es gibt eine ganze Menge Direktoren und die sind in der Hierarchie natürlich relativ oben angesiedelt, weil die auch immer einen ganzen Stab an Mitarbeitern noch haben. Und ich glaube, da versucht Schalke jetzt auch so ein bisschen dieses Organigramm, das ja in seiner ganzen Fülle noch immer alles auf Champions League ausgerichtet ist, dass die versuchen, dieses Organigramm jetzt so ein bisschen zu verschlanken und das alles ein bisschen runterzufahren. Und deswegen, glaube ich, hat man jetzt auch diese Position Direktor Knappenschmiede quasi aufgelöst. Und Raphael Tonello ist, glaube ich, offiziell heißt er Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, um das hierarchisch alles so ein bisschen auf eine Ebene vielleicht runter zu fahren. Wie sich das hinterher alles dann auswirken wird, das wird man sehen. Aber ich stimme dir zu, im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, hat Raphael Tonello eigentlich jetzt den Job von Matthias Schober. Vielleicht wird es da die eine oder andere Zuständigkeit geben, die jetzt in den Bereich von Marc Wilmots fällt oder später dann vom technischen Direktor, der noch kommen wird. Aber im Prinzip ist das der Nachfolger von Matthias Schober, wenn auch hierarchisch möglicherweise eine Etage tiefer.
Ja, genau, so wie gesagt, so habe ich es auch gedeutet. Matthias Schober ich habe mal ein paar Namen rausgesucht, die quasi unter seiner Führung, also unter seiner Zeit, den Sprung in den Profikader geschafft haben. Wir haben jetzt mit Assan, mit Keke, Top und Kuzuki jetzt, glaube ich, drei, die jetzt so ja in den letzten anderthalb Jahren dazu kamen. Ein Malik Chow ist unter Schober in den Profibereich gekommen, ein Mehmet Can Aydin, ein Florian Flick, Blendi Idrissi, der noch zum aktuellen Kader gehört, und Henning. Findest du, es ist zu wenig, was dabei rumgekommen ist? Weil, also es war so zwischen den Zeilen hatte ich das Gefühl, dass so teilweise auch das so ein bisschen kritisiert wurde, aber dass das so einer der Gründe gewesen sein sollte oder soll gewesen sein soll, warum er gehen muss. Oder glaubst du wirklich, dass es andere Sachen gibt, die dahinter stecken können?
Das ist alles eine Sache der Erwartungen, die du hast. Wenn du, also die Liste, die du gerade vorgelesen hast, da sage ich erstmal, nee, ist nicht zu wenig. Ist eigentlich schon eine ganze Menge, schon eine ganz stattliche Anzahl an Spielern. Die Frage ist ja, was hat man erwartet von Matthias Schober? Wenn man immer noch an die Zeiten denkt, als du hier, ich fange jetzt mal ganz vorne an, Manuel Neuer, Leroy Sané, Draxler,
Maier, Goretzka,
na gut, Goretzka.
Naja, Goretzka nicht,
Goretzka
aber
kam vom VfB Bochum, der kam nicht aus der Knappenschmiede, Kolasinac,
Matip,
so, die alle aus der Knappenschmiede kamen und die du nicht alle, aber zum Teil richtig gut verkauft hast. Schalke, wir haben irgendwann mal zusammengerechnet, insgesamt kamen die mit der neuen Ablöse noch, der ja einer der ersten dann war, die gewechselt sind, kamen die ungefähr auf 300 Millionen Euro, die an Transfererlösen durch die Spieler aus der knappen Schmiede hatten. Und wenn du das damit vergleichst, dann sage ich, dann kannst du da eine Liste nehmen und kannst die Matthias Schober um die Ohren hauen und sagen, so, hier, wo ist hier jetzt der, wo sind unsere 300 Millionen, die wir doch in den letzten Jahren hatten? Also ich glaube, man ist generell dann auch ein bisschen unzufrieden, zum einen mit dem Output, aber auch möglicherweise mit der ganzen Zusammenarbeit Knappenschmiede, Profi-Abteilung. Also da soll, glaube ich, die Verzahnung, die soll jetzt noch mehr intensiviert werden. Und da soll Raphael Tonello ja offenbar ein Spezialist sein, um das irgendwie hinzubekommen. Wenn du die Liste nennst von Spielern, die rausgekommen sind, ein Knackpunkt war ja wohl auch Mattes Hansen, der zum SC Paderborn gewechselt ist und der dann ja irgendwie auch mal gesagt hat, Schalke hätte sich um ihn zu spät dann bemüht, war ja Kapitän der U19. Aber da höre ich auch die unterschiedlichsten Theorien. Sagen auch viele, das kann man dem Matthias Schober nicht in die Schuhe schieben, sondern das wäre halt dann schon die Abteilung Knebel-Hechelmann gewesen, die das möglicherweise verpennt hat. Also du wirst auch hier nicht die eine Wahrheit finden. Fakt ist aber, dass Schalke jetzt eine Chefetage hat, einen Vorstand, Matthias Tillmann. Das ist ein Manager. Der guckt sich an, was stecken wir da rein?
Was kommt raus?
Und was kommt raus? So, und wenn ich der Meinung bin, oder wenn mir vielleicht Leute sagen, da müsste eigentlich bei dem, was wir da reinstecken, müsste eigentlich mehr rauskommen. Ja, dann muss man sich eben Gedanken machen und notfalls eben auch so eine Entscheidung treffen, die sie jetzt getroffen haben.
Ich bin mir bei den 300 Millionen, die du gerade angesprochen hast, gar nicht so sicher, ob das wirklich alles aus Verkäufen kam, die auch wirklich, also wo wirklich Geld geflossen ist, oder ob es reine Marktwerte sind, weil ich mich bei manchen von diesen Leuten, die wir gerade aufgezählt haben, erinnere, dass sie damals ablösefrei gegangen sind, zumindest in Teilen.
Nee. Also wir haben, wir können ja mal rechnen. Ablösefrei war Matip war ablösefrei.
Meier war ablösefrei.
Kolasinac war, glaube ich,
ablösefrei.
Lass uns die nehmen, die Geld gebracht haben. Draxler hat richtig Geld gebracht.
Neuer
hat richtig Geld gebracht. Sané hat richtig Geld gebracht. Es sind noch ein paar. Mach dir keine Sorgen. Wir haben die Summe wirklich irgendwann mal ausgerechnet. Özil hat wenig gebracht, aber immerhin auch noch ein paar Millionchen. Ich glaube, wir haben jetzt einfach zwei, drei auch vergessen.
Ich weiß nicht, wie viel Höwedes damals eingebracht war, glaube ich, auch nicht so viel.
Nee, Höwedes war ja
er war ja lange aus Schalke, ist ja später erst gegangen quasi.
Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was eingebracht hat. Der wurde ja erst ausgeliehen und dann war er ja dann ganz weg.
Also es wird eine Summe gewesen sein, ich glaube dir das auch.
Es gibt noch zwei, drei, die wir jetzt gerade vergessen haben. Da bin ich fest von überzeugt, weil wir reden jetzt auch über einen Zeitraum von, wenn wir bei Neuer anfangen, 2011, über einen Zeitraum von 10 Jahren ungefähr.
Definitiv.
Richtig ist, dass ein paar Ablösefreie dabei waren, aber es gab auch genug, die richtig Geld eingebracht haben.
Ja, alles gut. Ich bin da bei dir, nur mir ist gerade bei den Namen, die wir aufgelistet haben, nur eingefallen, dass ein paar davon ablösefrei.
Nächstes Mal komme ich mal mit einer Liste.
Mach das. Ne. Dann können wir das Final aufklären. Lass uns bei dem Nachfolger von Matthias Schober, bei Rafael Tonello, noch eben bleiben. Also nicht nur, dass er ja quasi nur in Anführungsstrichen Leiter der Nachwuchsabteilung ist, sondern man hat ja in dem Kontext, in dem man ihm vorgestellt hat, ja auch erwähnt, dass man ein wenig die Gelder auf die Mannschaften unterschiedlich strukturieren möchte. Man möchte ja wohl ein wenig von dem Etat aus der U23 rausnehmen und dafür mehr in die U17 und in die U19 packen und die U23 ja generell wohl auch ein wenig verjüngern, also den Altersschnitt senken. Und hat ja auch in dem Kontext schon gesagt, dass alle drei Trainer, die aktuell für diese Mannschaften verantwortlich sind, auch das in der nächsten Saison sein sollen. Findest du den Schritt sinnvoll? Also ich schieße mal vorweg, ich würde sagen, das macht für mich Sinn, dass man die Gelder vielleicht ein bisschen umstrukturiert. Nicht viel vielleicht, aber so ein bisschen, um die jungen Leute vielleicht ein bisschen früher, länger an Schalke binden zu können. Aber wie siehst du das Ganze?
Ja, das wird man sehen. Ich meine generell natürlich sinnvoll, ne, dass du eine U23 auch möglichst jung hältst und eben nicht als Auffangbecken für Altinternationale da irgendwo hast. Wobei, das wird ja auch gemacht, wenn du in der Regionalliga spielst, dann brauchst du ja vielleicht auch den einen oder anderen Erfahrenen da drin. Generell ist einfach erst schon mal positiv, finde ich, dass Schalke überhaupt an der U23 festhält. Es wird ja auch die Möglichkeit geben, die Mannschaft komplett aufzulösen. Da wäre Schalke ja nicht der erste und einzige Profiklub, der das macht. Also den Luxus, sich die U23 zu erhalten, den wollen sie sich wohl nach wie vor leisten. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie das aussehen würde, wenn sie wirklich absteigen sollten. Und dass dieses Umschichten, Man muss ja auch mal sehen, auf welchem Niveau das vielleicht passiert. Ich glaube jetzt gar nicht, dass da so gewaltige Unterschiede sein werden. Also da lasse ich mich jetzt wirklich mal überraschen. Ich meine, letztlich wird es dann einfach auch auf die handelnden Personen ankommen. Und da ist Rafael Tonello natürlich dann auch ganz, ganz besonders gefragt mit seinen Leuten, die er dann ja möglicherweise auch wieder noch mitbringt oder Tonello gehört ja im Grunde schon, ist ja schon so ein Vorbote möglicherweise von Ben Manga. Und da wird man einfach erstmal abwarten müssen, wie sich das alles so einspielt.
Es hat ja im Zuge der Benennung oder ich glaube einen Tag danach, der Vorstellung von Rafael Tonello dann ja sickerte ja auch durch, dass man sich ja auch in der Scouting-Abteilung, abgesehen vom Chef-Scout, ich komme nicht auf seinen Vornamen, ich weiß, dass sein Nachname Kresse ist und er vom VfL Wolfsburg kam, ich komme auf seinen Vornamen gerade nicht, dass man da sich ja auch ein wenig umstrukturiert hat und neu strukturiert hat und da ja auch angeblich auch schon Leute aus diesem Stab, dieser Region eingetütet haben soll. Glaubst du denn oder kannst du dir vorstellen oder vielleicht weißt du ja auch mehr, was du verraten darfst und kannst, kannst du dir vorstellen, dass dieses Ben-Manga-Thema wirklich nochmal extrem heiß werden könnte, wenn Schalke 04 die Klasse halten sollte?
Ja, ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, uns ist ja letztes Mal hier so ein bisschen der Vorwurf gemacht worden, dass wir nicht über Ben Manga gesprochen haben. Das lag aber schlicht und ergreifend daran, dass es zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts Neues gab. Das Ganze ist in der Entwicklung. Schalke ist daran interessiert, Ben Manga zu verpflichten. Er ist der Wunschkandidat. Und unser Stand ist einfach der, dass er natürlich, das ist ja auch keine Überraschung und das ist ja auch völlig legitim, dass er natürlich erstmal abwarten will, wohin geht die Reise überhaupt. Als Drittligist ist Schalke, glaube ich, nicht so besonders attraktiv für ihn. Und was man auch nicht unterschätzen darf, er hat beim FC Watford noch einen Vertrag. Und da geht es richtig um Geld. Wenn man weiß, wie in England bezahlt wird, also da reden wir jetzt nicht über 3,50 Euro, sondern da muss er dann ja auch erstmal sehen, wie er sich dann da einig würde und auf Geld verzichten oder auf viel Geld verzichten, bei aller Liebe zu Schalke, bei aller Strahlkraft, die dieser Verein hat, machen auch die wenigsten. Also das ist jetzt im Moment eine Hängepartie. Da muss man sich jetzt einfach gedulden. Aber die Leute, die jetzt schon da sind, es ist jetzt auch noch ein Südamerika-Scout, ist ja offenbar jetzt auch noch aus dem Team von Ben Manga schon auf Schalke aufgeschlagen. Das sind jetzt die Vorboten. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, Tonello übrigens auch, mit dem Ben Manga lange zusammengearbeitet hat. Die Frage, die ich mir stelle, was passiert, wenn Schalke jetzt wirklich absteigen sollte? Ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel ein Rafael Tonello aber trotzdem dann hier
bleiben wird.
Weil sonst macht das ja alles relativ wenig Sinn. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ich bin jetzt gerade mal beim Abstiegsszenario, obwohl ich nicht dran glaube, was dann mit dem Südamerika-Scout ist. Also einen Drittligisten zu haben, der einen eigenen Südamerika-Scout hat, finde ich schon sehr
orthodox auf jeden Fall.
Finde ich schon sehr ambitioniert, aber gut, ich unterstelle jetzt einfach mal, die sind ja alle auch nicht blöd, die da solche Verträge dann machen, die Leute einstellen. Also die werden sich dann schon die unterschiedlichsten Szenarien auch irgendwo zurechtgelegt und dann auch dementsprechend geplant haben. Aber Ben Manga ist unser Stand, ist nach wie vor der Wunschkandidat und das ist jetzt eine Sache, wo man jetzt mal so ein bisschen abwarten muss. Viele Fans freuen sich auf ihn, würden sich freuen. Das Ganze nimmt ja schon zum Teil völlig skurrile Züge an. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es geisterte ein Foto vom Sonntag durch die Gegend, wo dann auch zumindest ein Nachrichtenportal drauf ansprang und groß titelte: Kein Zweifel, Ben Manga ist jetzt hier, jetzt kommt er nach Schalke oder so ähnlich. Weil das Foto Ben Manga am Sonntag auf der Tribüne der Arena gezeigt haben soll. Es war aber nicht Ben Manga, sondern es war der Vater von Asan Ouedraogo. Das Ganze hat natürlich dann zu einigem Wirbel geführt und Papa Ouedraogo staunte über seine plötzliche Popularität, die er hat. Also du siehst, dieses Thema elektrisiert viele, viele Fans offenbar und man muss einfach auch mal ein bisschen Geduld haben und nicht immer damit rechnen, dass es jetzt jeden Tag oder jede Minute irgendwas Neues gibt.
Jetzt hast du mir quasi das vorweggenommen, weil ich wäre sonst auch auf das Thema mit Papa Ouedraogo zu sprechen gekommen, weil ich hab's auch gesehen, hab's auch mitbekommen und hab gedacht, wow, es wird immer skurriler anscheinend, aber es ist halt wirklich was, wenn du mit Leuten redest und ja, du hast recht, ich weiß auch, dass die ein oder anderen sich zurückgemeldet haben, als wir beide das letzte Mal hier saßen und es hieß, warum kam denn nichts zu Ben Manga, ist das für euch schon Selbstläufer oder so? Nein, natürlich ist es das nicht, nur wenn es da nicht großartig was Neues gibt, dann haben wir es da halt dabei belassen, dass wir gesagt haben, okay, wir warten, bis es was Neues gibt. Jetzt gab es mit Rafael Tonello und ja auch den paar Scouts, die man jetzt getauscht hat, ja Leute, die quasi aus seinem Stab oder aus seinem Team kommen, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, mit denen er auch ganz gut zusammengearbeitet hat. Deswegen reden wir jetzt drüber. Um diese ganze Sache knappen Spiele rund zu machen. Ebenfalls wurde ja in der Mitteilung, die ihr rausgebracht habt, also zur Vorstellung von Rafael Tonello ja auch erwähnt, dass Matthias Tillmann gesagt haben soll, dass außer Vitali Becker, den man ja jetzt quasi mit einem Profivertrag ausgestattet hat, noch mehr Leute nachkommen sollen. Hast du Ideen, wer das sein könnte? Meinst du, es könnte einer von den drei sein, die man aktuell regelmäßig bei den Profis sieht? Hast du noch irgendwelche Namen komplett in der Hinterhand, die man vielleicht so gar nicht offen, also was heißt gar nicht, aber die man jetzt vielleicht bei den Profis noch nicht so oft gesehen hat? Was sind da so Szenarien, die du dir vorstellen kannst?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise ein Torwart auch mal wieder hochgezogen wird. Ist ja immer dann auch immer die Rede von Luca Pottlich. Der hat sich jetzt leider verletzt beim Pokalspiel der A-Junioren gegen Freiburg. Ansonsten bin ich da im Moment so ein bisschen skeptisch. Ich bin auch befangen. Ich habe die Schalker U19 in dieser Saison zweimal gesehen, unter anderem bei diesem Halbfinale gegen Freiburg, Pokal-Halbfinale, und da haben sie mir überhaupt nicht gefallen. Insofern tue ich mich jetzt da so ein bisschen schwer, da einen zu nennen, wo ich sagen würde, Mensch, der könnte es aber packen oder dem sollte man eine Chance geben. Aber das ist kein fundiertes Urteil, weil dazu sehe ich es auch zu selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten fallen mir natürlich auch die üblichen Verdächtigen ein, die bei den Profis hin und wieder mittrainieren. Die aber auch nur in Anführungsstrichen mittrainieren, die ja auch immer so ein bisschen so auf ihre Chance noch warten. Bestes Beispiel ist ja Van der Sloot, der ja eigentlich jedes Mal auch immer genannt wird, wenn es hinten rechts um diese Position geht, aber zum Einsatz ist er auch noch nicht gekommen. Und deswegen denke ich mal, wenn das jetzt alles völlige Überflieger wären, dann wird er auch, dann wird er die schon mal irgendwann mal bringen. Aber der ein oder andere wird den Schalkern da schon einfallen, dem sie noch einen Profivertrag geben können.
Gehe ich auch von aus. Ich weiß nicht, du, über Asa haben wir ja jetzt auch schon kurz gesprochen. Wolltest du, weil ich dich ja jetzt letzte Woche hier nicht hatte, sondern den Frank. Frank und ich haben ja, wie gesagt, schon letzte Woche relativ ausführlich drüber gesprochen. Hast du noch zwei, drei Sätze, die du loswerden möchtest? Ansonsten machen wir das Ganze zu.
Ja, ich weiß nicht, was Frank gesagt hat, aber dem wird es ähnlich gehen. Wir sind ja beide im Grunde bei Gerald Asamoah auch so ein bisschen befangen. Also ich, Frank genauso. Wir kennen den seit 25 Jahren. Wir kennen den seit seinem ersten Profitag hier auf Schalke. Der ist 1999 gekommen. Jetzt haben wir 2024. Und Asa war eigentlich, obwohl er zwischendurch ja mal in St. Pauli und in Fürth war, eigentlich war der ja immer da. Und dann entwickelst du zu solchen Leuten natürlich auch irgendwo ein Verhältnis. Wir haben, mein Gott, Asamoah hat 2001, haben wir mit ihm im Grunde zusammen geweint bei der Meisterschaft der Herzen. Pokalsieg 2001, 2002, dann noch zwei Vizemeisterschaften 2005, 2007, ganz schlimm, wo sie eigentlich hätten Meister werden müssen. Wo Asa vorher sagt, wenn wir das Spiel in Dortmund, wenn wir da Meister werden, dann laufe ich zu Fuß über die A40 zurück. Das sind ja alle Sachen, die bringt man mit Gerald Asamoah in Verbindung auch. Und dann seine Zeit als hier auch als Manager der U23, jetzt als Leiterlizenz. Also man kennt ihn einfach. Man kennt ihn seit vielen Jahren. Man hat auch mal natürlich auch mal Theater mit ihm gehabt. Das gehört aber in so einer Beziehung dazu. Einmal war sogar mal richtig sauer auf mich. Ich weiß bis heute nicht warum. Aber natürlich ist man als Journalist froh über wenn solche Leute im Verein sind, die man kennt, die einen kennen. Die wissen einigermaßen, wie man tickt. Ich weiß, wie er tickt. Bei Raphael Tonello muss ich mir erstmal anstellen. Muss erstmal sagen, hallo Norbert Neubaum, hier, wer ich bin und bla bla bla. Der kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Und insofern tut mir das natürlich auch leid und auch ein bisschen weh, wenn man dann so einem Gerald Asamoah hier den Stuhl mehr oder weniger vor die Tür setzt. Und ich kriege ja auch mit, was dann, wie dann so die Reaktion bei den Fans sind. Die Ultras haben sich ja jetzt auch bitterböse beschwert im blauen Brief über die Trennung von Asamoah, über die Art und Weise. Also persönlich tut es mir leid, tut es mir auch ein bisschen weh, aber ich muss auch ein dickes Aber dazu sagen. Wenn man in der Situation ist, wie die Chefetage des FC Schalke 04, dass die wirklich jeden Stein umdrehen müssen, auch aus finanziellen Gründen, dann ist das, finde ich, zwangsläufig, dass man dann irgendwann auch bei Gerald Asamoah dann landen muss oder bei Leuten wie Gerald Asamoah. Matthias Schober ja im Grunde nie anders, der ist ja noch länger eigentlich auf Schalke als Gerald Asamoah. Und dann muss man auch respektieren, wenn sie der Meinung sind, eine höhere Position trauen wir ihm nicht zu. Das ist offenbar so. Ich will das gar nicht bewerten. Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn hier vielleicht ganz gerne mal sogar als Sportdirektor gesehen, um einfach mal zu gucken, was hat er drauf? Kann er das? Er ist ja mehrmals im Grunde übergangen worden. Man hätte ja auch ihn mal ein bisschen höher rutschen lassen können. Aber offenbar hat man ihm das nicht zugetraut, weder Peter Knebel, der André Hechelmann zum Sportdirektor gemacht hat, noch jetzt Matthias Thielmann, der Marc Wilmots geholt hat und der jetzt auch wieder noch jemanden von außen holt, ob jetzt Ben Manga oder wen auch immer. Also Gerald Asamoah hat man auf dieser Position Leiterlizenz gelassen, wo er fürs Organisatorische zuständig ist, für Abläufe und wie auch immer. So, und wenn man jetzt der Meinung ist, dass diese Position, die Gerald Asamoah hat, dass die möglicherweise auch von anderen Leuten, dass die auf verschiedene Schultern verteilt werden kann, die Aufgaben, die er hat, ja, dann bleibt ja im Grunde gar nichts anderes übrig, als sich dann von ihm zu trennen und ihn jetzt quasi aus Gefälligkeit auf irgendeine Position zu hieven, dass man sagt, hier, du wirst Vereinsbotschafter oder wie auch immer oder sowas. Ich glaube, das würde auch der Persönlichkeit von Gerald Asamoah gar nicht gerecht. Der macht ja, der hat ja auch seine Manager-Lehrgänge gemacht oder wie auch immer. Das macht er ja nicht, um dann hier zum Vereinsbotschafter oder wie auch immer zu werden. Also insofern, schmerzhafte Trennung tut weh. Vielleicht aber irgendwo dann unterm Strich auch einfach mal notwendig, vielleicht sogar auch für ihn. Vielleicht ist es auch sogar ganz gut, wenn er aus der Schalke-Bubble, sag ich mal, hier mal rauskommt und woanders dann auch mal Fuß fassen muss, weil ich glaube, hier auf Schalke ist er einfach der Asa. Dem klopft jeder auf die Schulter und alles gut und wie auch immer. Und ist ja auch super, ist ja auch toll, dass es solche Leute im Verein gibt. Aber ich wünsche ihm, dass ihm jetzt vielleicht der nächste Schritt dann einfach auch mal zum anderen Verein gelingt, wo er dann einfach auch mal zeigen kann, was er drauf hat. Und es ist ja im Übrigen auch eine Rückkehr nach Schalke, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Der hat ja hier keine verbrannte Erde hinterlassen, sondern Gerald Asamoah ist, der Name ist hier einfach völlig zu Recht auf Schalke positiv besetzt, weil du mit ihm natürlich auch jede Menge Emotionen in Verbindung bringst. Denk an den Abstieg 2021, als er vor die Kameras getreten ist. Und einen Spieler habe ich da eigentlich nicht mehr gesehen, als er den Abstieg beweint hat in Bielefeld. Und das bleibt natürlich hängen. Und insofern, ja, er ist ja jetzt auch noch nicht der Allerälteste. Also lass ihn vielleicht mal ein paar Jahre woanders arbeiten, gute Arbeit machen und dann wieder zurück nach Schalke und vielleicht in eine höhere Position. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen.
Ja, definitiv. Man wird sehen, wie das Ganze mit ihm weitergeht. Ich glaube, man kann sich dem oder viele werden sich dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wahrscheinlich auch anschließen. Lass uns daher das Ganze einfach jetzt zumachen und auf das schauen, was in dieser Woche passiert ist bisher. Wir haben gestern und heute ein Training gehabt, das ist, als wir über das KSC-Spiel gesprochen haben, schon vorweggegriffen. Brandon Soppy wird wahrscheinlich kein Thema für Sonntag sein, ähnliches gilt für Ron Schallenberg. Dominik Drexler ist gestern nach dem Warmmachen mit einem vermutlich verdrehten Knie vom Trainingsplatz gegangen. Da gibt's, du hast eingangs mir gesagt, er wird heute untersucht, also es wird wahrscheinlich, wird man in den nächsten Tagen erfahren, was mit ihm für Sonntag sein wird. Und Lino Tempelmann und Dani Latzer waren gestern wieder zurück auf dem Platz. Glaubst du, einer von beiden könnte eine Option für Hannover werden? Tempelmann hat ja im Hinspiel ein Tor gemacht, aber in letzter Zeit ja eher nicht so wirklich eine Rolle bei Karel Gerards gespielt. Wie siehst du es? Was könnte gehen, könnte nicht gehen für die beiden?
Ja, für den Kader denke ich mal vielleicht ein Lino Tempelmann allemal. Gerade ich vermute mal, dass Dominik Drexler, also irgendwas wird er haben. Ich vermute mal, dass der am Sonntag ausfallen wird. Deswegen wäre vielleicht Tempelmann dann für Drexler in den Kader eine Alternative. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, nee, Tempelmann gehörte nicht zum Kader am Sonntag gegen Karlsruhe. Naja, vielleicht ein Tausch. Startelf kann ich mir jetzt eigentlich noch nicht vorstellen, weil ich glaube, allzu viel wird Gerards jetzt auch nicht ändern wollen. Er hat jetzt gerade mal so eine einigermaßen stabile Mannschaft gefunden. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dass dann auch wieder die Elf auflaufen, die am Sonntag gesperrt werden. Gesperrt ist, glaube ich, keiner. Ne? Nee.
Ja, auf Schalker Seite nicht. Bei Hannover ist es so. Aber bevor wir auf Hannover kommen, es gab kurz bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, noch eine potenzielle Nachricht, was passieren könnte, wenn es zu einem potenziellen Abstieg von Schalke kommen sollte, was wir beide nicht hoffen und beide auch, glaube ich, nicht glauben zum jetzigen Stand. Es kam das Gerücht auf, dass man dann über einen potenziellen Stadionverkauf nachdenken könnte oder beziehungsweise besser gesagt über Anteile, weil Schalke ja das Stadion zu 83,64% gehört. Weißt du da mehr zu? Kannst du da mehr zu sagen? Was kannst du dir das vorstellen, dass das passieren könnte? In welcher Form und so weiter und so fort?
Ja, das ist natürlich ein unglaublich komplexes Thema. Also da können wir jetzt nicht mit Ja oder Nein antworten. Also Fakt ist, Schalke überprüft alle Stellschrauben finanziell, an denen man eventuell drehen könnte. Das sind kleine Stellschrauben wie Einsparen von Ordnungspersonal bei der Mitgliederversammlung, Einsparen sogar von diesen elektrischen Abstimmungsgeräten bei der Mitgliederversammlung, Reduzierung der Twitter-Aktivitäten im Ausland. Nur um mal so ein paar kleine Beispiele zu nennen. Über die größeren Stellschrauben haben wir schon gesprochen. Beispiel Auflösung der Position Leiterlizenz Gerald Asamoah. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Einsparvolumen, das da geschaffen wird. So, und wenn du dann merkst, sollten wir absteigen, reicht es nicht nur an den kleinen Stellschrauben zu drehen oder an den mittelgroßen bzw. großen, sondern dann müssen wir eventuell auch mal über die ganz großen Möglichkeiten nachdenken. Und dann werden sie auch darüber natürlich nachdenken. Das ist ja wahrscheinlich in jeder Firma, in jedem Haushalt so. Wenn du merkst, dir steht das Wasser Oberkante, Unterlippe, dann sagst du auch, ja mein, da müssen wir eben unser Haus verkaufen, um liquide zu bleiben, um weiter existieren zu können. So, das Haus ist im Grunde für Schalke nichts anderes als die Arena, ist natürlich wesentlich komplexer als ich sag mal, der Verkauf eines Einfamilienhauses. Und das ist ja schon oft kompliziert genug, weil man muss überlegen, es geht, da haben wir ganz viele andere auch noch mitzureden. Es geht immer um Anteile, da hat ja die Stadt, die Kommune hat ja auch noch Anteile, ganz kompliziertes Thema. Da muss man überlegen, das ganze Gelände, das ganze Grundstück, da sind die Eigentumsverhältnisse auch sehr, sehr kompliziert. Ich kann die jetzt auch gar nicht zu 100% aufdröseln, aber es ist alles auf jeden Fall alles nicht so einfach. Und die Frage ist ja ohnehin, wer kauft so eine Arena? Ich denke mal, die Stadt Gelsenkirchen, bezweifle ich mal, dass die sich das auf den Rücken laden würden, weil das natürlich auch ein gewaltiges Projekt ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob irgendein Immobilienfonds, ob der so ein Stadion kaufen würde, das natürlich reichlich Chancen bietet. Weil du kannst es dann vermieten an Schalke. Du wirst ja die Großveranstaltung möglicherweise weiterhin haben. Aber das kostet natürlich alles auch an Unterhalt. Und also dass sich Schalke mit dem Gedanken beschäftigt, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich halte das sogar für notwendig. Wenn du wirklich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen musst, um weiter zu existieren, wir reden jetzt immer über dritte Liga, ganz klar.
Ja, klar.
Zweite Liga wird das, denke ich mal, keine Rolle spielen. Aber dann musst du wahrscheinlich auch über solche Geschichten nachdenken. Im Übrigen, um das jetzt mal ein bisschen runterzufahren, das Thema, ist Schalke ja eigentlich, glaube ich, sowieso in der Ausnahme, wenn ich mir die Eigentumsverhältnisse der Stadien bei den deutschen Profiklubs so angucke, dass Schalke das Stadion wirklich gehört. Ich glaube, die meisten Stadien sind ja ohnehin im Besitz von der Kommunen oder von wem auch immer. Also insofern würde Schalke dann ja möglicherweise nur etwas machen, was bei anderen Vereinen sowieso schon gang und gäbe ist. Ungewöhnlich wäre natürlich, wenn man dieses Faustpfand aus der Hand geben würde, weil es war ja auch immer so ein bisschen der Schalker Stolz, dass einem die Arena selber gehört. die ja auch, die ja durchaus ihre Erträge auch bringt, wenn wir alleine sehen, was hier 2024 im Sommer alles los ist, inklusive EM, inklusive der ganzen Konzerte, die hier sind. Du hast ja, die Arena ist ja im Grunde den ganzen Sommer durchgebucht. Und das bringt natürlich auch einiges an Einnahmen.
Definitiv. Ich glaube, da wird man auch warten müssen, ob das irgendwie, also ob man da noch mehr quasi wieder so die Verhältnisse und was wie wo sind. Aber im Endeffekt hoffen wir mal beide, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr großartig darüber reden müssen, weil wenn, wie du schon gesagt hast, wenn Schalke den Klassenerhalt schaffen wird, wird das kein Thema werden im Normalfall, also beziehungsweise dann sollte es eigentlich auch kein Thema sein. Das ist alles ja nur für den Ausnahmefall dritte Liga, über den wir uns, also man darf ihn nicht komplett abschreiben, das wäre jetzt glaube ich auch fatal, wenn man das machen würde, aber wir glauben ja beide nicht dran, dass das passieren könnte.
Ich guck auf jeden Fall gleich mal, wenn ich die 300 Millionen Euro Spieler google, gucke ich auch gleich mal bei Immobilien-Scout, ob die Arena da schon, drin ist. Ne? Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, ich auch. So, lass uns zum Sportlichen kommen. Hannover 96 ist der nächste Gegner am Sonntag, 13:30 Uhr, ein Auswärtsspiel. Ich weiß, dass René gestern, als er beim Training war und sein Video gedreht hat, von einem Auswärtsfluch in Anführungsstrichen gesprochen hat, der über Schalke aktuell liegt. Lass mich erst noch einmal die Ausgangslage von Hannover beschreiben, bevor wir quasi über diesen Auswärtsfluch debattieren können. Hannover kommt aus dem 3:0-Sieg gegen Magdeburg. Sie sind oben wieder mit im Rennen. 3 Punkte ist der Rückstand auf Platz 3. Und Hannover hat einen, auf den sie verzichten müssen, aufgrund der 5. gelben Karte. Der war übrigens auch Torschütze letzte Woche, nämlich Yannick Dehm. Linksverteidiger. Glaubst du, Schalke kann diesen Auswärtsfluch in immerhin 0 Punkte in 2024, ich glaube, so ähnlich hat es René formuliert, brechen am Sonntag?
Keine Ahnung, mein lieber Tim. Woher ich habe ja keine Glaskugel, in die ich jetzt reingucken kann und die mir da irgendwelche Auskünfte liefert. Also alleine die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal endet, die steigt ja eigentlich mit jeder Niederlage, die sie jetzt diese kassiert haben. Fakt ist, dass sie sich gewaltig werden umstellen müssen auswärts. René, Auswärtsfluch, du hast ja tatsächlich in der Rückrunde 4 Spiele, 4 Niederlagen, ich glaube 3:13 Tore in diesen Spielen. Und das alles nach dem Trainingslager in Portugal, das ja eigentlich so eine Art
Wende sein sollte
oder das Drücken auf den Reset-Knopf, Neustart und so. Jetzt legen wir auch auswärts los. Und wenn ich mir jetzt die Auswärtstabelle angucke, Schalke ist jetzt Letzter, weil Osnabrück in Wiesbaden gewonnen hat. 7 Punkte auswärts geholt, in Rostock gewonnen, in Nürnberg gewonnen und ein Unentschieden in Wiesbaden. Das war's. Und noch fehlt mir die Fantasie, warum es jetzt ausgerechnet in Hannover besser werden sollte. Hannover ist einer der heimstärksten Mannschaften der Liga, können oben anklopfen. Spielt für mich aber jetzt alles weniger eine Rolle, weil ich sag mal, Karlsruhe ist auch eine gute Mannschaft. St. Pauli, Top-Mannschaft, hat Schalke auch gut gegen ausgesehen. Letztlich hängt es von Schalke ab. Wenn sie wieder so schläfrig in die ganze Sache rangehen, wie in vielen Auswärtsspielen, wenn sie sich so passiv verhalten, wenn sie Zweikämpfe nicht annehmen, dann wird es auch in Hannover nichts. Wenn sie so spielen wie beispielsweise beim Sieg in Nürnberg, was für mich, glaube ich, das beste Auswärtsspiel war, dann haben sie natürlich auch in Hannover eine Chance. Also ist wieder mal eine Wundertüte, die wir da am Sonntag aufmachen werden. Und ich lasse mich mal überraschen, ob es Gerards jetzt endlich mal gelingt, da die Mannschaft so hinzukriegen, dass sie von der ersten Minute an auch da ist.
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also an der Unterstützung dürfte es, glaube ich, nicht hapern. Ich habe gesehen, die Karten um den Auswärtsblock sind, glaube ich, ganz gut vermutlich mal, also die im Gästeblock klar, aber auch die nah dran wahrscheinlich sehr gut in königsblaue Hände auch wohl gewandert. Also ich glaube, auswärts, auch wenn ich mich so an die letzten Auftritte von Schalke in Hannover zurückerinnere, also an mitgereisten Fans scheiterte es eigentlich in Hannover nie. Aber auch das haben wir ja schon in Berlin gesehen, da hat es auch nicht wirklich was in dem Sinne gebracht, dass man alles aus Fansicht alles gegeben hat, um daraus ein Heimspiel zu machen, sondern es geht wirklich darum, dass man nicht diese erste halbe Stunde, die es ja oftmals schon war. Und danach war die Messe ja schon, na gut, in Berlin jetzt vielleicht noch nicht ganz. Da stand es, glaube ich, 2-3 nach einer halben Stunde oder 3-2 für Hertha. Noch nicht so ganz gelesen, aber in Magdeburg war ja nach einer halben Stunde im Endeffekt eigentlich mehr oder minder die Geschichte schon durch. Das darf, glaube ich, nicht passieren, wenn man das hinkriegt, dass man da direkt mit einer vernünftigen Härte oder auch Aggressivität reinkommt, dass man da was macht. Vorteil vielleicht für Schalke ist, Hannover hat sich bisher gegen Abwehrreihen, die schwer zu knacken waren. Jetzt gut, Schalkes Abwehr war mal mehr, mal weniger schwer zu knacken. Also Magdeburg hat das sehr einfach aussehen lassen. Karlsruhe hat es letzte Woche nicht geschafft, obwohl sie ja durchaus auch ihre Chancen hatten. Also sie haben sich da oft schwer getan, Tore zu schießen. Allerdings Hannover auch wieder eine Mannschaft, die gerne sehr viel Spielkontrolle hat. Ob das jetzt hilfreich für Schalke ist oder nicht, weiß ich nicht unbedingt. Auswärts wahrscheinlich eher hinten reinstellen, könnte man vermutlich versuchen. Aber ob das wirklich das Mittel zur Heilung sein soll, bezweifle ich.
Ja, komplett hinten reinstellen ist glaube ich, nicht Schalkes Sache, das wird, glaube ich, gewaltig in die Hose gehen, wenn du dich nur darauf verlässt. Also du brauchst auch schon, damit diese Wackelabwehr, gut, jetzt haben sie mal zu Null gespielt, aber generell ist es nach wie vor unterm Strich auf die Saison gesehen eine Wackelabwehr, die braucht einfach auch ein bisschen Entlastung. Also die kannst du nicht ständig da unter Strom halten von gegnerischen Angriffen. Und ja, du hast die Fanunterstützung erwähnt, aber die ist ja bei jedem Spiel da, die ist ja bei jedem Auswärtsspiel da, ob Schalke in Berlin, in Kiel oder in Kaiserslautern oder in Magdeburg, da waren ja auch jede Menge Schalke-Fans. Also insofern toll, dass da wieder über 10.000 sein werden, ist glaube ich sogar auch schon ausverkauft, das Spiel wurde, habe ich jetzt irgendwo gesehen, wurde gemeldet. Ja, die Mannschaft ist einfach gefordert, dass auch mal diese Unterstützung dann auch mal konstruktiv umzusetzen. Es gab übrigens schon mal, und jetzt bin ich mal gespannt, es gab übrigens schon mal ein Schalke Heimspiel in Hannover. Kannst du dich daran noch erinnern? Kannst du nicht. 1989, Schalke war auch Abstiegsgefahr, zweite Liga, stand schon mit einem Bein in der dritten. Und ich glaube, es war Ostern, da spielte Schalke zu Hause gegen Darmstadt. Hat verloren, ich glaube 4-2, Parkstadion noch, und Schalke-Fans haben den Schiedsrichter attackiert. Schiedsrichter Prengel war das.
Okay.
Meines Wissens, da haben den Schiedsrichter attackiert, daraufhin wurde Schalke für ein Heimspiel gesperrt und mussten das Heimspiel gegen Fortuna Köln, das dann irgendwann kam, in einem Stadion außerhalb eines gewissen Radius zur Strafe austragen. Und das war Hannover. Und da waren dann, da hat, glaube ich, Schalkes Präsident Günther Eichberg die ganzen Fanbusse bezahlt. Ob er selber oder aus der Vereinskasse, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind dann auch haufenweise Schalke-Fans dahin gefahren. Die waren dann natürlich deutlich mehr in der Überzahl, wesentlich mehr als Kölner-Fans. Und Spiel endete, glaube ich, 3-3 nach Kölner 2-0 Führung. Was ich damit sagen will, am Ende ist Schalke drin geblieben. Also das sollten wir dann mal als gutes Omen bewerten. So, jetzt reicht's aber.
Das ist doch eine gute Prognose für Han, wenn das klappen würde. Und ich glaube, 3 Punkte könnten sehr, sehr wichtig sein, wenn man jetzt auch überlegt, Rostock hat mit Wiesbaden eine Mannschaft, also Rostock steht ja unterm Strich, Wiesbaden zwar nicht, aber Wiesbaden ist ja auch noch nicht weit weg, also sowohl für Rostock als auch für Schalke. Durchaus ein Spiel, was nicht ganz uninteressant ist. Von den anderen Teams, sagen wir mal, es würde alles nach Plan verlaufen, könnte man vermuten, dass da wahrscheinlich nicht so viele Zähler bei rumkommen sollten. Ich setze jetzt bewusst ganz viel Konjunktiv ein, weil in dieser Liga, ich bleib dabei, und das haben wir beide und auch generell, ich glaube, wir alle schon gesagt, kann jeder jeden schlagen. Das ist nun mal einfach so. Aber Schalke könnte mit einem Dreier auswärts einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne machen. Und ich glaube, selbst wenn man es schaffen würde, mal dass auswärts aus dieser 0 eine 1 werden würde, könnte das wahrscheinlich auch für den Kopf schon ein bisschen was bedeuten, weil ich finde, gerade in den Auswärtsspielen, finde ich, sieht man noch mehr, dass diese Mannschaft einfach auch so ein bisschen mit, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse oder Angst auf dem Platz steht, aber ich glaube, die wissen auch ganz genau, wie es 2024 bei Auswärtsspielen gelaufen ist.
Absolut. Und du musst jetzt eigentlich auch mal wieder anfangen zu punkten, weil wir dürfen bei aller guten oder verhalten guten Stimmung, die, glaube ich, immer, die im Moment eigentlich gerade so ist, wir dürfen auch nicht vergessen, nach dem St. Pauli-Spiel hat Schalke kein Spiel mehr gewonnen. Du hast 3-3 gegen Paderborn, 2-5 in Berlin, 0-0 gegen Karlsruhe. Du hast zwei Heimspiele, bei denen du ja eigentlich sagst, wenn du auswärts so schlecht bist, dann musst du die Heimspiele gewinnen. Die haben zwei Heimspiele nicht gewonnen, auswärts in Berlin an den Deckel gekriegt. Das heißt, du musst dir eigentlich jetzt schon die Punkte, die du zu Hause in den beiden letzten Heimspielen verloren hast, die musst du dir jetzt eigentlich auch mal wieder zurückholen. Ich sehe übrigens, weil wir jetzt auch über das Karlsruhe-Spiel und die Auswirkungen geredet haben, natürlich ist Schalke jetzt wieder einen Punkt näher an den Relegationsplatz gerutscht. Trotzdem sehe ich eine völlig neue Situation und insofern gut für Schalke eine Situation im Abstiegskampf im Keller, weil ich glaube, mit Wien, Wiesbaden und Magdeburg rutschen gerade zwei Mannschaften da unten rein, die vor ein paar Wochen noch relativ safe waren. Und bei beiden Mannschaften bin ich mir nicht so sicher, ob die jetzt mit diesem Druck jetzt doch gegen den Abstieg strampeln zu müssen, ob die damit zurechtkommen. Magdeburg zum Beispiel hat, glaube ich, nach dem Schalke-Spiel, haben die nach dem 3-0 sich gegen Schalke, haben die, glaube ich, keinen Hering mehr vom Teller gezogen. Die haben mit 7-0 gegen Karlsruhe verloren, die haben 3-0 gegen Hannover verloren. Also die sind wirklich jetzt im Moment gerade im Sinkflug. Und da kann ich mir vorstellen, dass die, genauso wie Wiesbaden, dass denen droht, da unten noch richtig reinzurutschen.
Gerade Magdeburg fand ich auch in den Spielen nach dem Schalke-Spiel extrem schwach, auch sehr, sehr viele individuelle Fehler, gerade bei dem 7-0 gegen Karlsruhe, glaube ich, 4 oder 5 Tore, die aufgrund individueller, also auch krasser individueller Fehler gefallen sind. Jetzt auch beim 3-0 gegen Hannover waren da auch, meine ich, 1 oder 2 wieder bei. Also gerade die sind, glaube ich, auch extrem, extrem angeknackst. Und ich meine, wenn man mal da so anfängt, dann da rein zu rutschen, weil, wissen wir ja, ich glaube, das kennt man ja von Schalke auch ganz gut, wie schnell dann Vereine auch so zu Kurzschlussreaktionen neigen. Jetzt mal angenommen, Magdeburg würde wieder verlieren, man würde noch tiefer reinrutschen, dann feuert man dann aufgrund dessen den aktuellen Trainer Christian Titz, dann könnte das auch nochmal eine ganz neue Situation für die geben. Also gerade bei Magdeburg sehe ich, dass die auf jeden Fall noch Potenzial haben, da unten wieder reinzukommen, aber auch, wie du schon sagst, Wien Wiesbaden ist auch noch nicht raus da unten.
Da stellt man sich dann immer die Frage, wenn man die Magdeburger Spiele sieht, die du gerade beschrieben hast, wie kann Schalke da sang- und klanglos 3-0 verlieren? Das ist das Phänomen dieser zweiten Liga. Du hast so gesagt, da kann jeder jeden schlagen, da läuft wenig nach Plan. Insofern kann man sich da auf nichts verlassen. Ja, Magdeburg, Kurzschlussreaktion, weiß ich nicht, ich kenne die Führung dann nicht, aber also die Chefetage nicht, weiß nicht, wie die ticken, aber wenn du so negativ Lauf hast, kurz vor der Saison und du drohst etwas, was du vielleicht schon sicher glaubtest zu verlieren, dann natürlich. Dann gilt aber für Wiesbaden genauso. Wenn das gilt für jeden Verein, die wenn die große Abstiegsflatter kommt, dann neigst du manchmal dazu, Entscheidungen zu treffen, die du eigentlich gar nicht treffen willst.
Definitiv. Ich bin sehr gespannt, was wir am Sonntag erwarten werden und würde, wenn du einverstanden bist, die Musik langsam einfädeln lassen.
Die geht jetzt wieder direkt aufs Ohr, die war vorhin total laut.
Ich mach mal ein bisschen leiser.
Ich hab mich fast erschrocken. Ich dachte, ich krieg einen Hörsturz.
Wir machen mal so und wir haben jetzt noch 40 Sekunden Zeit, um uns um eine vielleicht positive Prognose für Schalke-Fans abzugeben. Was erwartest du ergebnistechnisch am Sonntag?
Ja, ich hab's ja gesagt, also irgendwann muss alleine aus mathematischen Gründen muss diese Auswärtsmisere mal enden. Ich sage jetzt einfach mal 2-2.
Unentschieden finde ich gut. Ich würde einfach mal 1-1 mitnehmen. Wolltest du noch Torschützen raten oder?
Torschützen raten. Karaman trifft mal wieder auswärts und Simon Terodde.
Ich bleib bei Kenan Karaman und in dem Sinne sage ich danke dir, Norbert, und Glück auf.
Danke dir auch, Glück auf.